Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Die besten Dinge sind die Dinge, die man nicht erwartet hat.
Also für mich, die spannendste Sache mit das Gehirn ist die Plastizität.
Die Großhirnrinde sieht eher so wie ein Pizzateig aus.
Na, habt ihr Lust auf ein Experiment? Heute drehen wir uns nämlich im Kreis. Wir versuchen mit unserem Gehirn das Gehirn zu verstehen. Genauer gesagt habe ich mit zwei Menschen gesprochen, die über das Gehirn forschen. Und zwar über die Signale, die unser Gehirn sendet. Und damit herzlich willkommen bei Exzellent erklärt Spitzenforschung für alle. Ich war virtuell zum zweiten Mal beim Exzellenzcluster NeuroCure in Berlin zu Gast. Die erste Episode über dieses Cluster im Januar 2023 hieß Hirnforschung vom Gedächtnis zur Erkrankung. Da ging es um Krankheiten, die das Gehirn befallen können und die dann zu Psychosen, Halluzinationen und Demenzen führen können. Heute gehen wir mal tief rein in die Struktur des Gehirns und fragen uns, was wissen wir eigentlich darüber, wie unser Gehirn funktioniert? Warum haben wir ein Bewusstsein? Wie können wir Dinge wahrnehmen? Meine Gäste sind beide eigentlich englische Muttersprachler. Matthew Larkham kommt aus Australien. Er ist Neurophysiologe und Professor an der Humboldt-Universität. Rosanna Sammons ist aus Großbritannien und sie arbeitet am Neurowissenschaftlichen Forschungszentrum an der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Fangen wir mit Matthew an. Was wissen wir eigentlich schon von unserem Gehirn?
Ja, das ist eine gute Frage und schwer zu beantworten. Ich würde sagen, im Vergleich zu anderen Fächern ist es relativ wenig. Da gibt es haufenweise Dinge, die wir nicht wissen. Das ist auch das Beste daran. Es ist wirklich spannend, dass es sehr viel noch zu lernen gibt. Auf der anderen Seite soll man sagen, dass es gibt sehr viel, das wir doch bis jetzt gelernt haben. Und das hat auch eine Konsequenz, dass es eigentlich sehr lange braucht, bis man gute Fragen stellen kann, die noch nicht beantwortet wurden und die auf der anderen Seite noch machbar sind. Also es ist nicht, dass man gar nichts weiß, aber es liegt auch nicht nur daran, dass die Neurowissenschaften etwas hinterherliegen, weil es kam eigentlich relativ spät in der Geschichte, also wissenschaftliche Geschichte.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir sehr wenig wissen, aber wir haben jahrelang geforscht und eigentlich wissen wir sehr viel. Es ist einfach ein super komplexes System und es gibt so viel, was wir noch wissen können. Also beide sind richtig. Wir wissen sehr viel, aber auf der anderen Seite es gibt sehr viel, was wir nicht wissen.
Und wenn ihr eifrige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts seid, dann wisst ihr, für Forschende ist das natürlich toll, dass es noch viel zu entdecken gibt. Im Laufe dieser Episode hören wir etwas darüber, wieso das Gehirnmaterial mit Pizzateig vergleichbar ist, was Pyramidenzellen sind und welche Rolle die Hormone im Gehirn spielen. Aber fangen wir mal mit ein paar Grundlagen an, zum Beispiel damit, welche Zellarten es im Gehirn eigentlich gibt. Die häufigste Zellart sind die sogenannten Gliazellen. Gliazellen sind Zellen, die nicht selbst elektrische Signale weiterleiten, aber wichtige Unterstützungsfunktionen für Nervenzellen, sogenannte Neuronen, übernehmen. Sie versorgen die Neuronen mit Nährstoffen, schützen sie, halten das Umfeld stabil und unterstützen die Neuronen maßgeblich bei Funktion und Reparatur. Einfach gesagt, Gliazellen sind die Helferzellen des Gehirns und Rückenmarks. Kommen wir zu den Nervenzellen, also zu den Neuronen.
Die Neuronen sind diejenigen, die über lange Strecken miteinander kommunizieren und ganz gezielt, weil die alle so eine Ausgangsstruktur haben, das man ein Axon nennt. Und das hat dann Endigungen, die zu anderen Neuronen geht. Und in dieser Weise wird Information übertragen von einem Einzel zu mehreren. Deswegen hat man dann Netzwerken von Neuronen. Das ist an sich enorm kompliziert zu verstehen und verstehen wir doch noch nicht. Also im Menschengehirn, ich glaube, das letzte, was so gezählt wurde, gibt es etwa 86 Milliarden Neuronen.
Und jetzt gehen wir weiter zu den Pyramidenzellen. Pyramidenzellen sind eine spezielle Art von Neuronen, also Nervenzellen, im Gehirn. Sie gehören zu den Hauptnervenzellen der Großhirnrinde, kommen aber auch in anderen Gehirnregionen vor und sind für viele wichtige Aufgaben zuständig. Zum Beispiel spielen sie eine zentrale Rolle, wenn es um Bewegung, Wahrnehmung, Lernen und Gedächtnis geht. Sie heißen übrigens Pyramidenzellen, weil sie genau so aussehen, wie ein kleines Dreieck, eine Birne, eine Pyramide. Und diese Pyramiden haben einen ausgeprägten sogenannten dendritischen Baum. Das kann man sich vorstellen wie eine verästelte Empfangsantenne. Und die Zellen liegen alle in der gleichen Ausrichtung beieinander und dadurch enden sie alle in derselben Schicht und dort empfangen dann viele Synapsen die Signale. Und das alles passiert in der sogenannten Großhirnrinde. Die Großhirnrinde ist die äußere Schicht des Großhirns. Sie besteht aus grauer Substanz und ist nur wenige Millimeter dick, aber stark gefaltet, um viel Oberfläche zu bieten. Matthew Larkham kann uns das besser erklären.
Die Großhirnrinde sieht eher so wie ein Pizzateig aus. Es sieht nicht so aus, wenn man einfach von entfernt ein Gehirn anschaut, weil es gibt nicht den Platz im Schädel, das so wie eine Pizzateig zu arrangieren. Und deswegen ist es alles gefaltet. Aber wenn man das ausrollen würde, was man nicht machen sollte, dann hätte man zweimal, weil zwei Hemisphären, so ein zwei Pizzateigen, die etwa ein halbes Meter breit wäre. Und dafür nur etwa 3 Millimeter dünn. So, es ist wirklich merkwürdig. Sowas sieht man nirgendwo anders im Gehirn. Und es dominiert Säugetieren, insbesondere Menschen.
Und die Struktur dieses Pizzateigs ist überall gleich. Wenn man also 1 Millimeter davon komplett verstehen würde, so die Hoffnung, dann versteht man die gesamte Großhirnrinde und wie sie funktioniert. Aber so weit ist die Forschung noch nicht. Und obwohl sich die Struktur die ganze Zeit wiederholt, gibt es trotzdem Bereiche, die für gewisse Dinge zuständig sind. Also für das Sehen, für das Fühlen, für das Hören und so weiter.
Aber es gibt auch andere Arealen, die schwieriger sind zu beschreiben. Und in Menschen vor allem das frontale Teil, wo es Emotionen gibt, wo man Verarbeitungen machen kann, aus hohem Niveau, das heißt Planen und also Mathe und solche Dinge, die werden dann eher so von vorne gemacht.
Jetzt kommen wir langsam dazu, warum die Großhirnrinde so spannend ist.
Ja, also die Großhirnrinde ist das, was ich am interessantesten finde. Das ist dann das Teil im Säugetieren, was uns intelligent macht. Und es gibt da auch verschiedene Meinungen. Es ist interessanterweise nicht so einfach zu beschreiben, was es tut. Und meiner Meinung nach, es wurde am besten dargestellt von Professor Michael Brecht, der auch im Neurocure arbeitet und auch in der Biologie und der Humboldt ist. Und der meint, dass die Großhirnrinde eine Simulierungskiste ist, also so ein Box, was die Welt modelliert. Es ist, als ob man die ganze Zeit nicht richtig alles so direkt wahrnimmt, sondern man beinahe halluziniert, was die Welt ist. Und das, was man dann aus Informationen von der Welt bekommt, ist quasi nur, um das zu kontrollieren, also das Halluzinieren zu steuern sozusagen. Und es wird aber eher vom Gehirn und das heißt von der Großhirnrinde kreiert.
Ich glaube, jetzt haben wir genug Grundwissen, um zu verstehen, woran Matthew Larkham und Rosanna Sammons forschen. Rosanna interessiert vor allem die Plastizität des Gehirns, dazu kommen wir gleich. Matthew erzählt uns erstmal etwas von der Entdeckung des sogenannten Cortical Coupling. Gehirnverbindung könnte man das auf Deutsch übersetzen. Es geht um die Teamarbeit im Gehirn, wenn zum Beispiel verschiedene Bereiche der Großhirnrinde zusammenarbeiten.
Also Cortical Coupling ist etwas, was man bei Anästhetikum verliert. Und ursprünglich ist das heißt, bevor man das verliert, heißt es, dass alles, was als Information zum obersten Bereich der Zelle ankommt, wird im Normalfall, geht das weiter den Ast runden entlang und der Einfluss von oben nach unten wird abgebrochen, wenn Cortical Coupling nicht mehr da ist.
Moment, das müssen wir nochmal wiederholen, das ist wichtig. Also, die Forscherinnen und Forscher haben festgestellt, dass die Informationsverarbeitung der Pyramidenzellen nicht mehr vollständig funktioniert, wenn man zum Beispiel bei einer Operation betäubt wird und unter Narkose ist. Die Informationen kommen weiterhin bei den verzweigten Antennen der Pyramidenzellen an, aber sie werden nicht mehr zielgerichtet nach unten weitergeleitet. Aber was bedeutet das nun? Genau da hat eigentlich die wissenschaftliche Karriere von Matthew Larkham angefangen, und zwar vor 30 Jahren in Heidelberg als Postdoktorand. Da war er bei einem Professor namens Bert Sackmann, der den Nobelpreis gewonnen hat. Dort hat Matthew mit seinen Kolleginnen und Kollegen festgestellt, dass keine Signale von oben nach unten geleitet werden. Das hatten sie in Hirnschnitten von Säugetieren untersucht. Sie fanden heraus, dass es Schwellenwerte gibt, die überschritten werden müssen, damit ein Signal weitergeleitet wird.
Und wie, das haben wir damals untersucht. Und was herauskam, was ich genial finde, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die Schwelle da oben erreicht, wird beeinflusst von ein einfaches Signal vom Zellkörper. Das heißt, unten gibt es eine Schwelle, oben gibt es eine Schwelle. Wenn die Schwelle unten erreicht wird, wird das Signal nicht nur das Axon entlang geschickt, sondern nach oben geschickt. Den Riten, so die Eingangsstrukturen, bekommen auch ein Signal, das das Neuron gleich gefeuert hat. Und das endet dann die Wahrscheinlichkeit oder die Schwelle im obersten Bereich für die Bombe sozusagen. Also was das heißt im Endeffekt ist, dass diese Strukturen so assoziierende Devices sind.
Alle Pyramidenzellen werden also von zwei Quellen beeinflusst. Wahrscheinlich sind das äußere und innere Quellen. Das ist zumindest derzeit die Annahme. Von außen kommen also zum Beispiel Reize aus der Umwelt, also Geräusche oder Gefühle. Von innen kommen Erwartungen oder Erinnerungen oder Vorhersagen, die unser Gehirn selbst erzeugt. Und dann vergleichen die Zellen ständig. Was habe ich erwartet, also das aus dem Inneren, mit was ist wirklich passiert, aus dem Äußeren. Das Gehirn funktioniert also wie eine Simulationsmaschine. Es erwartet ständig, was gleich passieren wird und prüft, ob das mit der Realität übereinstimmt. Daraus entsteht dann unsere bewusste Wahrnehmung. Ist das nicht irre?
Das wird parallel gemacht, den ganzen Pizzateig. In irgendeiner Weise, was wir nicht verstehen, wird zusammengebracht. Und das heißt, man hat im Endeffekt nur eine Wahrnehmung, kann man sagen, dass das Ganze heißt. Also die Vermutung ist, dass es quasi dann ein Ensemble von diejenigen, die in diese ganz gewisse Weise feuern, das zeigt, dass die erkennen, dass das, was die dachten oder vorhergesagt haben, passt zu was, was man von der Außenwelt als Information hat.
Aber wir waren ja bei diesem Begriff Cortical Coupling. Wer also unter Narkose ist, bei dem funktioniert diese Weiterleitung der Signale nicht.
Und das heißt, die blockieren quasi dann diese Verknüpfung von innen und außen. Und offenbar heißt das, nicht nur, ich habe keine Ahnung, was ich denken sollte, sondern man hat keine Wahrnehmung. Also Wahrnehmung ist offenbar die Verknüpfung, nicht etwas Vorheriges.
Es wurden interessante Experimente zu diesem Thema gemacht. Zum Beispiel ein EEG. Also man bekam so eine Kappe mit Sensoren aufgesetzt und die misst die elektrischen Signale der Schädeloberfläche. Dann wurde der Proband gefragt, wann er etwas wahrnimmt. Und gleichzeitig wurden die Hirnwellen gemessen.
Interessant ist, dass es gibt Stimulusstärke, die man nicht fühlen kann, also die zu wenig sind, die trotzdem ein Signal zur Großhirnrinde schicken und die man mit EEG messen kann. Und das heißt, die sind unbewusst, nicht erkannt sozusagen oder nicht wahrgenommen. Und dann, wenn die Stärke noch größer wird, irgendwann mal sagt dann der Proband, ja, das fühle ich, das spüre ich. Und dann sieht man ein zweites Signal, was verzögert wird. Bei ungefähr 100 bis 150 Millisekunden kommt dann eine zweite Welle, was viel kleiner ist eigentlich. Das zeigt Wahrnehmung sozusagen. Ich meine, wir können das verstehen durch diese Kopplung sozusagen. Und mit der Kopplung nimmt man das wahr, ohne Kopplung nimmt man das nicht wahr. So Cortical Coupling letztendlich würde doch etwas über Bewusstsein heißen. Was ich nicht sagen kann, ist warum. Ich bin relativ zuversichtlich, dass wir auf der richtigen Bahn sind. Wir forschen jetzt weiter in diese Weise und ich habe große Hoffnung, dass wir in die richtige Richtung jetzt forschen.
Übrigens gab es in den letzten 15 Jahren eine Revolution in den Neurowissenschaften und in vielen anderen Bereichen, und zwar die genetische Manipulation. Das kann man sich vorstellen wie ein neues Werkzeug in der Forschung.
Und mit dieser Revolution kann man heutzutage dann Dinge machen, die ich vorher für unmöglich gehalten hätte. Und zwar, man kann von ganz spezifischen Neuronen, zum Beispiel Pyramidenzellen oder auch Subkategorien von Pyramidenzellen, messen. Und man kann ganz definierte, bestimmte Fragen stellen.
Weiß man denn eigentlich, was das Bewusstsein ist, also wie das Bewusstsein in unserem Gehirn funktioniert?
Nein. Es gibt jetzt haufenweise Theorien und ich glaube, so gut 30 bis 50 verschiedene Theorien, die miteinander konkurrieren. Dafür gibt es wahrscheinlich eine Handvoll, die sehr berühmt sind. Und die Basisbehauptungen sind ziemlich verschieden. Und auch leider würde ich sagen, dass alle Theorien haben Probleme. Also ich finde, keine sind absolut intuitiv und erklären einfach alles. Und insofern würde ich sagen, dass wir lange entfernt sind von einer guten Theorie.
So, jetzt habe ich aber Rosanna Samuels schon viel zu lange warten lassen. Wie unhöflich. Was möchte sie eigentlich herausfinden?
Also für mich, die spannendste Sache mit das Gehirn ist die Plastizität. Es wurde vor Jahren gedacht, dass wenn wir Erwachsene sind, dann ist das Gehirn fest und nichts ändert sich mehr. Aber in den letzten Jahrzehnten haben wir festgestellt, dass das nicht wahr ist und dass unser ganzes Leben lang das Gehirn sich ändert und es kann sich entwickeln. Und das nennt sich Plastizität. Und ich finde diese Eigenschaft super spannend, weil es heißt, dass das Gehirn kann sich immer anpassen an was zu dem Gehirn kommt.
Vielleicht kannst du ein Beispiel nennen. Also warum muss es sich überhaupt anpassen? Warum kann es nicht bleiben, wie es ist?
Also ein Beispiel wäre, dass wir unser ganzes Leben lang lernen können. Zum Beispiel, ich komme aus Großbritannien und meine Eltern können kein Deutsch reden. Und ich habe in den letzten Jahren Kinder bekommen. Und meine Kinder wachsen hier in Deutschland auf und lernen Deutsch als ihre Muttersprache. Und meine Eltern werden gerne mit ihren Enkelkindern unterhalten. Und sie haben jetzt erst angefangen, in ihrer Rente Deutsch zu lernen. Und das wäre überhaupt nicht möglich, wenn unser Gehirn nicht plastisch wäre.
Also diese Plastizität interessiert dich besonders, dieses, dass das Gehirn nicht statisch bleibt, wie es ist, sondern sich anpassen kann an bestimmte Lebensumstände. Auch nach Verletzungen, habe ich gehört, ist es natürlich auch der Fall, dass es dann wieder Teile übernehmen kann, die vorher vielleicht geschädigt waren und so weiter. Und was genau willst du dann rausfinden?
Mich interessiert besonders eine bestimmte Art Plastizität. Und das ist, wann die Aktivität im Gehirn irgendwie anders ist, entweder extrem erhöht oder viel niedriger ist, und wie die Zellen darauf reagieren können. Weil diese große Schwankung von Aktivität kann dadurch führen zu pathologischen Folgen, zum Beispiel einen epileptischen Anfall oder andersrum irgendwas wie Koma, wenn es gar keine Aktivität mehr gibt. Und es wurde herausgestellt in den letzten Jahren, dass es gibt bestimmte Mechanismen, die dafür sorgen, dass die Aktivität nie zu hoch oder zu niedrig wird. Und diese Mechanismen wurde erst in Nagetier geforscht und gezeigt. Und obwohl sie super wichtig für Sachen wie Epilepsie sind, wir wissen nicht, ob sie überhaupt in menschlichen Gehirn stattfinden. Und das würde ich gerne herausfinden.
Rosanna forscht an der Charité und arbeitet dabei eng mit den Teams zusammen, die an epilepsiechirurgischen Eingriffen beteiligt sind. Wenn dort zum Beispiel ein Patient mit Epilepsie operiert werden muss, weil er auf Medikamente nicht anspricht, wird er vor dem Eingriff gefragt, ob er das entnommene Gewebe für die Forschung freigeben möchte.
Mit dieses Gewebe können wir so viele Fragen stellen, was wir früher nicht fragen könnten, weil wir einfach keinen Zugang zu menschlichen Neuronen hatten. Und was wir gerade jetzt machen, ist, wir machen ganz dünne Schnitten von dieses Gehirnstück. Und wir können diese Schnitten dann bis zu 2 Tage leben halten. Und wir können dann manipulieren die Aktivität in diese Schnitte, in die Zellen, indem wir verschiedene Faktoren in diese Lösung reintun. Und dann gucken, wie die Zellen reagieren auf diese Änderungen in Aktivität.
Da müssen wir jetzt nochmal näher hinschauen. Es geht um Aktivitäten, also sagen wir mal Signale von außen. Das Gehirn versucht, immer im Gleichgewicht zu sein, egal wie viele Eindrücke auf uns einprasseln.
Von Aktivität, also wenn wir hier sitzen, wir bekommen sehr viele Einflüsse. Wir sehen unsere Bildschirme, wir hören einander, aber es gibt auch, wir spüren, wie heiß es ist und die Zellen im Gehirn reagieren auf alle diese Inputs. Also es bekommt eine ganze Menge Information auf einmal und es muss wissen, wie damit umzugehen, damit es nicht außer Kontrolle gerät.
Und es muss praktisch auch sagen, was ist gerade wichtig und was nicht, oder?
Genau. Wir müssen alle die wichtigen Dinge auch ausfiltrieren, damit wir nicht die ganze Zeit überfordert von Informationen.
Können das alle Menschen? Oder gibt es wirklich Menschen, bei denen das alles ungefiltert ist und das Gehirn das nicht schafft?
Eine Erkrankung wie Schizophrenie wäre ein Beispiel, wo nicht alle die Informationen richtig gefiltert ist und es die Aktivität wird auch so ein Ungleichgewicht haben.
Fassen wir also zusammen, unser Gehirn möchte ein Gleichgewicht, eine Balance. Es möchte weder zu viel noch zu wenig Aktivität. Wenn die Neuronen zu wenig aktiviert werden, verstärken sie die Verbindungen. Wenn sie zu viel feuern, dämpfen sie ihre Reaktionen. So bleibt das ganze Netzwerk stabil und funktionsfähig, auch wenn unsere äußeren Umstände sich ständig ändern. Eigentlich kann man sich das also vorstellen wie einen Thermostat, der immer die gleiche Temperatur hält, auch wenn es draußen mal schneit und mal die Sonne scheint. Der Fachbegriff dafür ist homöostatische Plastizität. Aber es gibt einen Haken. Und zwar ist noch gar nicht bewiesen, dass es diesen Mechanismus beim Menschen gibt. Was wäre also das perfekte Ergebnis für die Forschung von Rosanna Sammons?
Also für mich wäre die beste Ergebnis, wenn wir sehen, dass diese Mechanismus, diese homöostatische Plastizität in menschlichem Gehirn stattfindet. Weil ich war fasziniert von diesem Mechanismus, als ich die zuerst gelesen habe, weil ich dachte, wow, was für eine wunderschöne Eigenschaften, dass das Gehirn und die Zellen sich anpassen können von all diesen Inputs, dass die bekommen. Sie können sagen, wenn es zu viel ist. Und wenn es zu viel ist, sie können sagen, okay, wir müssen irgendwas machen, damit alles ein bisschen runterlädt. Und dieser Mechanismus wurde in Nagetier erst erfunden und beschrieben, aber wir wissen immer noch nicht, ob sie in menschlichen Zellen stattfinden. Und das würde ich gerne wissen.
Und warum ist das so schwierig, das rauszufinden?
Also die Hauptschwierigkeit war, dass wir hatten sehr lange keinen Zugang zu dieses Gewebe, weil mit die einzelnen Zellen zu messen, das können wir nicht einfach in ein lebendiges Mensch machen, in dem Gehirn messen. Also mittlerweile gibt es Möglichkeit, im Gehirn zu messen von Menschen, auch wenn sie Operationen machen. Aber zu sehen und messen direkt von einzelnen Neuronen in Menschen ist sehr schwierig.
Wenn du so ein bisschen in die Zukunft guckst, in die nächsten, keine Ahnung, 5 bis 10 Jahre, was wären da noch Fragen, die du gerne beantworten würdest? Angenommen, du hättest jetzt diese eine Frage schon beantwortet.
Also da kommen wir zu den Hormonen. Da ich interessiere mich besonders für die Hormone, weil ich finde, es ist super wichtig, besonders für Frauen, weil unser ganzes Leben lang, wir haben diese Perioden, wo wir immer sehr viele Hormone, zum Beispiel Östrogen, Progesteron haben. Und dann am Ende, also später in unserem Leben, dann haben wir plötzlich sehr wenig von diesen Hormonen. Und wir wissen, dass die einen Einfluss auf das Gehirn haben. Aber wie genau dieser Einfluss und wie die mit anderen Prozessen im Gehirn reagieren, wir verstehen nicht genau, wie das alles abläuft. Und das interessiert mich besonders, weil in der Vergangenheit, wir haben sehr viele Krankheiten gleich behandelt in Frauen und in Männern. Und wir wissen mittlerweile, dass das nicht immer stimmt, dass wir reagieren anders. Und für mich ist es ganz offensichtlich, dass die Hormone mussten hier eine Rolle spielen.
Es gibt noch viel zu erforschen, was unser Gehirn angeht. Das merkt man schon, wenn man mit Matthew und Rosanna spricht, oder?
Die besten Dinge sind die Dinge, die man nicht erwartet hat. Das ist etwas, was ich glaube, von außen schwierig zu realisieren ist, dass das in der Wissenschaften die besten Dinge sind immer unerwartet und muss unerwartet sein, sondern sind die langweilig. Also wenn man das erwartet hätte, dann ist das langweilig. Aber schwierig ist dann für administrative denkende Leute, sowas Geniales vorzustellen. Also wir möchten die unerwarteten Dinge haben und dafür muss man irgendwas riskieren. Man muss es quasi ein bisschen undefiniert lassen, dass Leute, die einfach so getrieben werden, vertrieben werden, wie sagt man, als Wissenschaftler, möchten einfach gewisse Dinge beantworten können. Und wenn die einfach in ihren eigenen Bahnen bleiben, wird es immer langweilig bleiben, bis die dann von allen Seiten dann beeinflusst werden. Das ist eigentlich in diesem Sinne Neurocure, so eine Art von weiterdenken zu können, als nur im Horizont, aber man kann weiter aus dem Horizont denken in diesem Sinne. Was genial ist, ich finde es toll und ich bin so glücklich, dass wir noch eine Chance haben, das weiter zu machen.
Das Exzellenzcluster Neurocure hat kürzlich grünes Licht für die nächste Förderperiode bekommen. Das heißt, die nächsten 7 Jahre sind finanziell komplett abgesichert. Matthew Larkham habe ich am Ende unseres Gespräches noch eine meiner Lieblingsfragen gestellt und wie er antwortet, finde ich grandios.
Ich mache manchmal gerne ein Gedankenexperiment und sage, wenn ich jetzt so eine Wissenschaftsfee wäre, du darfst 3 Fragen stellen und ich habe die Antwort, weil ich weiß alles. Was würdest du mich fragen?
Wow, tolle Frage. Also kommt darauf an, ob ich direkt zum Ende gehen will. Ich möchte, komischerweise will ich, dass ich möchte ein Teil der Entdeckung sein und in diesem Sinne möchte ich die nächste Frage beantworten können.
Es geht in der Wissenschaft also nicht um die Lösungen, es geht darum, die Lösungen zu finden. Der Weg ist das Ziel. Ist das nicht toll? Ich finde, das fasst diesen Berufsstand perfekt zusammen und auch die Persönlichkeit der Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Wir lassen die beiden jetzt erstmal forschen und ich kann euch versprechen, auch in der nächsten Episode geht es garantiert wieder darum, die Antworten auf offene Fragen zu finden. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.